Wir starten in unsere erste Einheit. Die erste Einheit soll lauten Hiobs Glaube. Und man könnte sich fragen, ist denn nun darüber so viel zu sagen, dass wir eine ganze Einheit dafür einsetzen? Nun, ich möchte ganz bewusst in dieser ersten Einheit auch noch eine Hinführung zum Verständnis des Hiob-Buchs eröffnen und etwas zum geschichtlichen Hintergrund und zur Person Hiobs sagen, gleichzeitig aber auch, so wie ich es verstanden habe, die ganze innere Problematik und die ganze innere Perspektive des Hiob-Buchs noch einmal Ihnen vor Augen stellen. Ich möchte das tun unter dem Stichwort der Menschenwürde. Es wird ja heutzutage viel von der Menschenwürde gesprochen. Ich glaube, die Menschenwürde ist im tiefsten der Sinn des Hiob-Buchs und ich möchte Ihnen erläutern, wie ich das meine. Was wir normalerweise heute unter Menschenwürde hören und unter Menschenwürde verstehen, ist im Grunde nur das Menschenrecht oder die Menschenrechte. Wenn die irgendwo eingeschränkt sind, die Menschenrechte im Sinne der Französischen Revolution, dann spricht man von Verletzung der Menschenwürde. Und umgedreht, wo jemand seine Menschenrechte verwirklichen kann, dort hält man die Menschenwürde für gewährleistet. Das ist aber die große Frage, ob das wirklich der biblische Begriff ist von Menschenwürde. Was macht die Menschenwürde wirklich aus? Besteht sie wirklich darin, dass wir unsere Rechte verwirklichen können? Ich denke, Menschenwürde muss man von der Bibel her anders definieren, und zwar als die Bestimmung, zu der wir Menschen berufen sind. Und wir sind berufen, Gottes Ebenbilder zu sein. Das ist die wahre Menschenwürde. Wenn ein Mensch erfasst und erkennt, dass er berufen ist, Gottes Ebenbild zu sein und zu werden. Und wenn er die Bemühung Gottes erfasst, ihn in diese Ebenbildlichkeit hineinzuholen. Das ist ja so. Wir sind berufen, von Anbeginn der Schöpfung an Gottes Ebenbilder zu sein, aber wir entsprechen diesem Plan Gottes und dieser Vorgabe Gottes nicht. Seit dem Sündenfall können wir das nicht mehr von uns behaupten, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Gleichzeitig hat Gott an keiner einzigen Stelle diese Vorgabe zurückgenommen. Er möchte nach wie vor den Menschen zu seinen Ebenbildern machen. Und das bringt uns dazu, mal kurz nachzudenken, was eigentlich der Begriff Ebenbildlichkeit bedeutet. Darunter darf man sich ja kein Bild vorstellen, in unserem optischen Sinn. Das hebräische Wort, Demut, heißt Repräsentant sein. Da merkt man etwas vom Wesen der Ebenbildlichkeit. Wir sollen Gott repräsentieren. Das ist gemeint. Wenn man uns Menschen ansieht, dann soll man sozusagen auf ein Hinweisschild auf Gott blicken. Und wie können wir Gott repräsentieren? Wie kann denn ein Botschafter eines Landes irgendwo in der Welt sein Land repräsentieren? Nur, indem er dieses Land verkörpert. Nur, indem er auch die Autorität hat, für sein Land öffentlich einzutreten. Und so ist es mit der Ebenbildlichkeit des Menschen. Wenn wir ein Repräsentant Gottes sein sollen, dann müssen wir ja etwas von seinem Wesen haben. Sonst geht das nicht. Und das Wesen Gottes ist die Liebe. Und deswegen ist die wahre und die eigentliche Ebenbildlichkeit die Verkörperung der Liebe Gottes. Deswegen kann auch Paulus sagen im 1. Timotheusbrief, als Ermahnung an Timotheus, gleich im 1. Kapitel, im 5. Vers, die Summe aller Unterweisung soll die Liebe sein. Das heißt also, der Extrakt, das heißt, die Liebe soll das Entscheidende deines Dienstes sein. Und das könnte man noch verallgemeinern, noch mehr verallgemeinern. Die oberste Zielsetzung jeglicher Gemeindearbeit soll darin bestehen, dass Christen in der Liebe wachsen. Denn so finden sie hinein in ihre Ebenbildlichkeit. Und das kann man sich eigentlich sehr schön vorstellen an einem Kreuzeszeichen. Die Ebenbildlichkeit verkörpert sich darin, dass ein Mensch erfasst wird vom Glauben, denn der Glaube gibt Gott die Ehre, und dass er zweitens erfasst wird von der Liebe Gottes, und die Liebe sucht niemals sich selbst, sondern sie sucht immer das Wohl und das Heil des anderen, sodass zwei Bewegungen entstehen. Ebenbildlichkeit besteht in einer doppelten Bewegung. Eine Bewegung, die mich zu Gott hinzieht, und in einer Bewegung, die mich zum Nächsten hinzieht. Es entsteht ein Kreuzeszeichen vor jedem Christen. So verwirklicht sich die Ebenbildlichkeit. Luther hat gesagt in seiner Reformationsschrift von der Freiheit eines Christenmenschen, ein Christ lebt nicht in sich selbst, sondern er lebt in Gott und im Nächsten. Können wir uns alle mal fragen, wie weit wir noch in uns selbst leben. Wie weit wir uns noch wichtig sind, ja? Wie weit wir in diesem ewigen Pendelschlag noch leben zwischen Selbstbemitleidung und Selbstbeweihräucherung, das ist ja doch die Melodie dieser Welt, und wie weit wir schon erfasst sind von den Kräften des Glaubens und der Liebe. Und diese Kräfte, die machen uns zum Ebenbild. Also, das ist die tiefere Dimension, aus der wir heraus an das Hiob-Buch herangehen sollten. Wenn Gott die Menschen so gewollt und so gemacht hat, dass sie tatsächlich seine Ebenbilder sind, dass sie uneigennützig für Gott und für den Nächsten da sind, dann muss ich das ja irgendwo auch mal verwirklichen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Hiob eine Verwirklichung der Ebenbildlichkeit Gottes war. Eine Verwirklichung, und das möchte ich Ihnen in den zwei ersten Einheiten zeigen, des Glaubens und der Liebe. Die Verwirklichung eines Menschseins, das tatsächlich frei ist von sich selbst. Die Verwirklichung eines Menschseins, dem es tatsächlich um Gott und den Nächsten geht. Und was an Hiob vorexerziert wurde, sozusagen, das dürfen wir als Christen im Neuen Testament als unser tägliches Ziel für uns selbst annehmen. Denn Gott hat keine Lieblingskinder. Was ein Hiob war und sein durfte und sein konnte, das ist natürlich auch unser Lebensprogramm. So, aber damit ist natürlich der Sinn des Hiob-Buchs nur zur Hälfte beschrieben. Die andere Hälfte, die besteht nun darin, dass Satan genau dies bestreitet. Satan bestreitet, dass es ein solches Menschsein gibt, das uneigennützig für Gott und für den Nächsten lebt. Satan hat keine Antenne dafür. So ist es, nicht wahr? Ein Teufel, der kann nur teuflisch denken. Er hat immer die Teufelsbrille auf. Und wenn ein Teufel einen Menschen sieht, der in der Gottesebenbildlichkeit lebt, dann wird ein Teufel immer sagen, alles Berechnung. Und genau das ist der Urgrund für die Wette, die Gott eingegangen ist. Satan bestreitet dieses Menschsein. Satan tritt Gott gegenüber und sagt, dein ganzes Konzept mit der Ebenbildlichkeit kannst du vergessen. Das ist nichts geworden. Ich kenne die Menschen. Ich habe die Welt durchstreift. Ich gucke in ihr Herz hinein und es sind alles berechnende Wesen, die alle nur an sich denken. Und was du mit der ganzen Menschheit vorgenommen hast, ist zwar ein edler Plan, aber total schief gelaufen. Total schief gelaufen. Du kannst das Konzept der Ebenbildlichkeit vergessen. So tritt Satan Gott gegenüber. Und sie merken, hier geht es ums Ganze. Ist der Wille, ist der Plan Gottes gescheitert, den er hat mit dieser Menschheit, oder ist er nicht gescheitert? Der Teufel ist fest davon überzeugt, er ist gescheitert. Und ich will mal hinzufügen, er hat gute Gründe. Er hat gute Gründe. Er muss ja nur die Menschen sich genauer anschauen und er muss ja nur das Verhalten der Menschen genauer prüfen, dann hat er ja seine Gründe, dass sie alle letztlich an sich denken. Natürlich sind sie von Ausnahmen abgesehen auch alle religiös, aber die Religion und der Glaube spielt eben nur die Funktion eines frommen Egoismus. Ja, und so tritt Gott in diese Wette ein und sagt zu Satan, hast du dir den Hiob auch so genau angesehen wie alle anderen Menschen? Und Satan sagt, natürlich kenne ich den bestens. Das ist ja dein Aushängeschild, ja, das Staatsstück. Und Gott sagt, da gibt es niemanden sonst, der mein Konzept des Menschseins so verwirklicht wie dieser Hiob. Und hier haut der Teufel jetzt rein und sagt, da irrst du dich. Auch Hiob ist ein Egoist. Auch Hiob ist ganz in sich befangen. Und was du für Frömmigkeit hältst, ist alles nur Berechnung. Der weiß doch ganz genau, was er an dir hat. Guck ihn dir doch an, die großen Ländereien, wie geachtet er ist. Der ist ja wie ein König geachtet. So viele Freunde, strotzt von Gesundheit, so viele Kinder, da funktioniert doch alles. Und er weiß ganz genau, was er an dir hat. Aber wenn du ihm das alles wegnimmst, dann wirst du sehen, dann kommt sein wahres Wesen zum Vorschein. Das ist Satan. Das ist Satan. Der kann sich nicht vorstellen, dass es ein Gott hingegebenes Menschsein gibt, weil er selbst ja ein Engelwesen ist, das die Freiheit Gottes missbraucht hat und das letztlich nur beseelt und besessen ist von der einen Idee, ja, sich selbst zum König der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu machen. Und das ist die Dramatik des Hiob-Buchs. Hat sich Gott geirrt mit seinem Plan für die Menschheit oder hat er sich nicht geirrt? Und Gott geht dieses unerhörte Risiko ein, dass er dem Teufel erlaubt, ja, wenn ich das so formuliere, ist es schon wieder etwas falsch. Denn Gott erlaubt zwar dem Teufel die Zerstörung des Lebens oder der Lebensumstände Hiobs, aber im tiefsten ist es Gott selbst. Wenn Sie genau gelesen haben, Hiob 1, Hiob 2, dann werden Sie festgestellt haben, dass der Teufel sagt, lege du deine Hand an ihn. Dann wirst du sehen, was dabei rauskommt. Satan ist nicht in der Lage, selber Hand anzulegen. Gott gibt die Einwilligung und dann geschehen diese schlimmen, entsetzlichen Dinge, die dann die Hiobsbotschaften nach sich ziehen. Ja, und insofern hängt unser ganzes Schicksal auch an Hiob. Unser Schicksal hängt an Hiob. Denn wenn Hiob, der ja nun so ein wirklich ausgezeichneter und von Gott gewürdigter Gottesmann war, es nicht schafft, die Ebenbildlichkeit zu bewähren, dann schaffen wir das schon längst nicht. Denn wir stehen alle meilenweit unter diesem Gottesmann Hiob. Wenn es Hiob aber schafft, dann ist unser Schicksal in einem ganz anderen Licht zu sehen. Dann gibt es Ebenbildlichkeit. Dann gibt es tatsächlich eine erlöste Menschheit. Also hier hängt unerhört viel davon ab. Und damit habe ich, um nochmal das Stichwort Menschenwürde aufzugreifen, auch schon gesagt, worin die wahre Menschenwürde liegt. Ja, die wahre Menschenwürde besteht darin, dass ein Mensch auch dann noch Gott die Treue hält und ihn auch dann noch ehrt und auch dann noch für seinen Nächsten da ist, wenn es ihm dreckig geht. Wenn er keinerlei Zeichen der Segnungen Gottes erlebt. Das ist die wahre Menschenwürde. Solange wir noch unter Segnungen Gottes stehen, hat es der Teufel immer relativ leicht zu sagen, ja bitte, Tim geht's doch gut. Aber wenn einem Menschen alles genommen wird, was zu seinem Leben eigentlich gehört, und er dennoch Gott die Ehre gibt, und er dennoch sich der Liebe Gottes gewiss ist, dann hat der Teufel keine Chance mehr. Und wir können nur Gott tausendmal danken, dass er nicht uns diese Prüfungen auferlegt, die er damals dem Hiob auferlegt hat. So, jetzt bin ich bei der Person Hiobs angekommen. In den meisten Bibelkommentaren erscheint die Person Hiobs nur als eine Symbolfigur, nicht als ein tatsächlich auf dieser Erde existierender Mensch. Ich denke aber, dass wir uns durchaus zur Geschichtlichkeit dieser Person Hiobs bekennen können, denn die Bibel hat selber an zwei Stellen dieses Bekenntnis, einmal im Alten, einmal im Neuen Testament. Das Alte Testament, die Stelle Hesekiel 14, Vers 12 bis 23, da können Sie gerne mal aufschlagen und auch mal nachlesen, werden Sie ein Drohwort Gottes gegen Israel finden. Und dann heißt es, wenn dieses Gericht über Israel kommen sollte, dann würden selbst Noah, Daniel und Hiob in diesem Gericht nur ihr eigenes Leben retten können. Also hier werden diese drei Glaubensväter, Noah, Daniel und Hiob, als reale Menschen gewertet. Hesekiel 14, Verse 12 bis 23, haben Sie den Zusammenhang? Und da heißt es, durch ihre eigene Gerechtigkeit würden sie sich nur selber retten können. Aber auch die hätten nicht die Chance, die Möglichkeit, für ganz Israel einzutreten. Also ein sehr scharfes Drohwort gegen Israel. Das ist der alttestamentliche Beleg. Der neutestamentliche steht Jakobus, Kapitel 5, Vers 11. Wir preisen diejenigen selig, die erduldet haben. Also Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 11. Wir preisen die selig, die erduldet haben. Und da wird jetzt Hiob als ein Beispiel für die Geduld aufgezählt. Geduld also das geistliche Drunterbleiben, das Ja sagen. Man könnte Sie natürlich fragen, hat denn Hiob überhaupt Ja gesagt zu seinem Leiden? Hat er nicht opponiert? Wir werden dieser Frage noch im Einzelnen nachgehen. Drunterbleiben heißt nicht im quietistischen Sinn immer nur alles ertragen, was mir da auferlegt wird, ohne Widerrede und ohne Rückfrage. Jakobus 5, Vers 11, da finden Sie die Stelle mit der Geduld, sondern Geduld beinhaltet eben tatsächlich auch die Möglichkeit der Rückfrage. Warum? Warum wird mir das jetzt auferlegt? Aber Geduld beinhaltet eben auch immer das Festhalten an Gott. Es gibt keine einzige Stelle im Hiob-Buch, wo sich Hiob von Gott abgesagt oder losgesagt hätte. Er hat Gott nicht verstanden. Er konnte ihn auch nicht verstehen, weil er nicht hinter die Kulissen guckte. Er wusste ja nichts von dieser Wette, die sich da abgespielt hat im Himmel. Er hat wenig verstanden, er hat nichts verstanden. Er hat nichts verstanden, aber wie gesagt, er hat an Gott festgehalten. Also zwei Stellen im Alten und Neuen Testament, die uns deutlich machen, dass wir eine wirkliche, reale, geschichtliche Gestalt vor uns haben. Wir müssen das nicht bezweifeln. Wann etwa wäre Hiob zeitlich gesehen anzusetzen? Da gibt es ein paar kleine Hinweise, die das Hiob-Buch uns selber gibt. Einmal können wir das Land Uz festhalten. Das Land Uz ist das Ostjordanland, woraus sich eine Vermutung ergibt, dass wir es bei Hiob zu tun haben mit einem Aramäer. So ähnlich wie Abraham. Ein reicher Aramäer. Das Volk Israel gab es damals ja noch längst nicht. Wir bewegen uns also hier in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Nur mal, um einen ungefähren zeitlichen Rahmen für dieses Geschehen anzugeben. Genaueres können wir natürlich nicht sagen. Die Sprachgestalt des Buchs Hiob, die Sprachgestalt ist später. Die Sprachgestalt erinnert an die Mosebücher. Das kann man eben aus vielerlei sprachlichen Beobachtungen und Begriffen ableiten, sodass wir unterscheiden müssen zwischen dem geschichtlichen Hergang, erste Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, und der schriftlichen Fixierung. Die schriftliche Fixierung also ungefähr 1200, 1100 vor Christus. Das sind allerdings grobe Vermutungen. Das Buch Hiob selbst gibt uns da nur ganz knappe Hinweise. So, nun nähern wir uns immer mehr dem Glauben Hiobs. Sehen wir uns jetzt einmal die Bewertung Hiobs durch Gott an. Kapitel 1, Vers 8. Seinesgleichen ist nicht auf Erden. Wenn Gott so etwas zu einem Menschen oder über einen Menschen sagt, dann nötigt das ja zu sorgfältigster Betrachtung. Seinesgleichen ist nicht auf Erden. So einen Menschen gibt es sonst nicht. Das ist ein Unikat. So, wer also sein Hiob-Buch noch nicht aufgeschlagen hat, der sollte es jetzt endgültig tun, denn wir müssen jetzt eine sehr sorgfältige Wortbetrachtung unternehmen, damit wir den Glauben Hiobs auch wirklich kennenlernen. So, ich habe also eben Vers 8 zitiert. Der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. So, und jetzt kommen vier entscheidende Aussagen. Vier entscheidende Aussagen, die seine Gottesebenbildlichkeit beschreiben. Er ist fromm, er ist rechtschaffen, er ist gottesfürchtig und er meidet das Böse. So, und wenn Sie diese vier Begriffe einmal analysieren, dann werden Sie eine interessante Beobachtung machen. In diesen vier Begriffen spiegeln sich die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind uns ja, das wissen wir, aus der Überlieferung im Alten Testament auf 2 Gesetzestafeln überliefert worden. Und die 2 Gesetzestafeln beschreiben nichts anderes als ein Leben im Glauben und ein Leben in der Liebe. Die 1. Gesetzestafel fordert den Menschen auf zum Gottesdienst und die 2. Gesetzestafel fordert ihn auf zum Menschendienst. Und damit haben sie genau unser Kreuzeszeichen. So, und wenn wir jetzt in eine genauere Betrachtung dieser Begriffe einsteigen, dann fällt Folgendes auf. Fromm und rechtschaffen, das 1. Paar, beschreibt die 1. Tafel und die 2. Tafel. Gottesfürchtig und das Böse meiden, dieses 2. Paar beschreibt in gleicher Weise die 1. Tafel und die 2. Tafel. Also fromm und gottesfürchtig sind die Begriffe, die die Hingabe an Gott beschreiben, die den Glauben beschreiben. Und rechtschaffen und das Böse meidend, das sind die beiden Begriffe, die den Dienst für den Nächsten beschreiben. Und darüber wollen wir uns jetzt mal ein paar Gedanken machen, was eigentlich fromm sein bedeutet und was eigentlich gottesfürchtig bedeutet. So stellt sich also Gott ein Menschsein vor, mit dem er einverstanden ist, an dem er sein Wohlgefallen hat. Denn Gott sagt ja selbst, so hat keiner gelebt. Nur der Hiob. Seinesgleichen ist nicht auf Erden. Und dann benennt ihn Gott selber so. Fromm und gottesfürchtig. Was heißt fromm? Fromm ist der hebräische Ausdruck für ein ungeteiltes Dasein für Gott. für ein ungeteiltes Dasein für Gott. Und hier sind wir an einem sehr wichtigen Punkt. Es gibt unter den Christen viele Halbbekehrte. Viele, die ihr Leben zu Christus hingewendet haben, die aber noch nicht gelernt haben, sich von sich selber abzuwenden. Als ich damals bei Billy Graham zum Glauben kam, 1970, unter einer Predigt, fielen mir die vier geistlichen Gesetze von Campus für Christus in die Hände. Das war so ein kleines Heft. Und damit habe ich mich beschäftigt, weil ich erst mal wissen wollte, was heißt das eigentlich, sich bekehren zu Christus. Und eine Seite in diesem kleinen Heft hat das sogenannte fleischliche Christsein bezeichnet. Und das hat sich mir eingeprägt. Da war der Lebensradius eines solchen Christen in so einem Kreis eingezeichnet und da war ein Kreuz dabei. Aber innerhalb des Lebensradius war eben, oder des Lebensumfeldes, war eben auch noch er selber vorhanden. Er lebte also für Christus und er lebte für sich selbst. Und dann war ein zweites Bild, wo dann das eigene Ich vollständig draußen war, nicht wahr? Aus diesem Kreis und wo das Kreuz Christi im Mittelpunkt stand. Und darüber habe ich lange nachgedacht. Ich glaube, ich habe 3-4 Jahre darüber nachgedacht. Und das war genau die Zeit, wo ich eben Christus liebte und auch Christus nachzufolgen versucht habe, aber noch nicht auf die Idee kam, einmal meinen Willen an Gott abzugeben. Im Johannesevangelium ist vom Sterben des Weizenkorns die Rede. Das Sterben des Weizenkorns geschieht dort, wo ein Mensch bereit ist, seinen Willen zu kreuzigen, seinen Willen abzugeben und nicht mehr mit seinem eigenen Willen sein Leben zu gestalten. Mir hat mal jemand erzählt, es gibt zwei Arten von Christen, Beifahrerchristen und Selbstfahrerchristen. Das hat mir gut gefallen. Und ich glaube, so ist es in der Tat. Es gibt Selbstfahrerchristen, die setzen sich jeden Morgen an das Steuer ihres Lebens und sagen, Herr Jesus, ich habe das und das vor und das möchte ich gerne tun. Bitte gib mir deinen Segen. Ich will ohne deinen Segen nicht leben. Aber die Gestaltung ihres Lebens ist vollständig ihre eigene Regie. Ja, das sind die Selbstfahrerchristen. Da sitzt Jesus daneben. Die leben natürlich mit Jesus, das ist ganz klar. Ja, sie halten sich zur Gemeinde und sie sind fromme Menschen und sie kümmern sich um andere und sie geben ihren Zehnten und da ist ja alles okay. Aber es ist doch dieser eine Punkt, dass sie noch nicht die Regie über ihr Leben an Christus abgegeben haben in einer heiligen Stunde. Und so verstehe ich das, nicht wahr? Das echte Frommsein beginnt dort, wo ein Mensch sagt, Herr, du sollst die Regie über mein Leben haben. Wenn du mich dorthin führst, ist es okay. Wenn du mich dorthin führst, ist es genauso okay. Hauptsache, ich habe dich. Hauptsache, dein Wille geschieht. Ich will gar nicht mehr meinen Willen durchsetzen. Du hast mich geschaffen und du kennst mich besser, Herr, und führe mich dorthin, wo du mich hinhaben willst. Ja? Und gib mir den Beruf und gib mir den Ehepartner und gib mir das Geld und gib mir die Gesundheit. Du weißt ja alles viel besser. Herr, dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Da beginnt echte Frömmigkeit. Und ich denke, wenn Gott sagt, dass dieser Hiob fromm war, dann meint er genau dieses vollkommen ungeteilte Leben für Gott. Kierkegaard hat gesagt, der hat es ein bisschen anders formuliert, er hat gesagt, es gibt zwei Arten von Christen, es gibt Bewunderer und es gibt Nachfolger Jesu. So kann man es auch sagen. Viele Christen bleiben im Bewunderungsstadium stehen und sie gehen nicht den Schritt in die Frömmigkeit hinein. Zumindest in die Frömmigkeit, wie Gott sie hier an Hiob so hervorhebt. Also, das ist Frömmigkeit. Und wir gehen gleich noch zu dem nächsten Begriff über, der ja im Grunde wiederholt. Achten Sie immer auf die Wiederholungen in der Bibel. Die Wiederholungen sind äußerst wichtig. Die ganzen Psalmen sind alle aufgebaut auf dem Prinzip des Parallelismus Membrorum. Ja, also der Parallelität der Glieder. Es wiederholt sich eine Wahrheit innerhalb eines Satzes oder innerhalb des nächsten Nachfolgesatzes in einer etwas anderen Formulierung. Ja, Wiederholungen sind ganz wichtig. Ja, sie prägen ein, sie vergewissern. Und im altisraelitischen Zeugenrecht beruhte eine Wahrheit immer auf der Aussage von zwei Zeugen. Ja, also die Doppelung ist ganz wichtig. Jesus hat immer zwei Jünger ausgesandt. Könnte ich Ihnen jetzt noch manche andere Beispiele nennen. Hier also eine Doppelung. Die Doppelung unterstreicht, die Doppelung macht eine Sache wichtig. Die Doppelung, wie soll man sagen, stabilisiert und festigt eine Aussage. Ja, so können Sie auch die 10 Gebote sehen. Sie sind doppelt überliefert, ja, auf der ersten Gesetzestafel und auf der zweiten. Sie können das Schaubild mit dem Kreuzeszeichen sich vor Augen halten. Ein Kreuz hat zwei Balken. Ja. Sie können die ganze Bibel nehmen, Altes und Neues Testament. Wobei wir eigentlich gar nicht Altes und Neues Testament sagen sollten. Das habe ich bei messianischen Juden gelernt. Die lehnen ja das ab. Ja. Ein messianischer Jude wird niemals Altes Testament sagen. Der wird immer Erstes Testament und Zweites Testament sagen. Denn unser Begriff vom Alten Testament suggeriert, ob wir es wollen oder nicht, immer das Vorübergehende. Ja? Suggeriert immer die Auffassung, als ob das Alte Testament überholt wäre oder vielleicht sogar außer Kraft gesetzt wäre durch das Neue. Das stimmt ja alles nicht. Die Bergpredigt macht uns das ja ganz deutlich, dass nicht ein einziges Tüttel vom Alten Testament von Jesus verletzt wird oder abgeschafft wird. Ja, das ist ja auch der Irrtum vieler Ausleger, wenn sie an die Bergpredigt gehen, dass sie meinen, die Aussage Jesu, ich aber sage euch, ja, sei eine Außerkraftsetzung des Alten Testaments. So ist es überhaupt nicht gemeint. Wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, zu den Alten ist gesagt, das und das, ich aber sage euch, dann will er damit ausdrücken, ich sage euch, wie das gemeint ist. Ich sage euch, wie Gott das gemeint hat. Ich gebe euch die legitime göttliche Auslegung der Gebote. Die Bergpredigt ist die legitime göttliche Auslegung der Gebote Gottes. So sind sie gemeint. So, also so viel mal zur Parallelität. Fromm und gottesfürchtig sind also die beiden sich entsprechenden Begriffe. Was heißt gottesfürchtig? Ich fürchte, liebe und vertraue Gott über alle Dinge. So hat es Luther ausgedrückt. Ja? Gott lieben, fürchten und vertrauen über alle Dinge. Soll mir keiner von Gottesfurcht reden, wenn er sein eigenes Leben noch höher schätzt als Gott? Soll mir keiner von Gottesfurcht reden, wenn er vor Menschen noch mehr Furcht hat als vor Gott? Ja, die wahre Gottesfurcht beginnt tatsächlich mit dieser Auslegung Luthers. Wir sollen Gott fürchten, lieben und vertrauen. Über alles. Wie viele richten sich in ihrem Alltag noch nach der Meinung anderer Menschen? Ja, ich weiß, ich war ja 5 Jahre in der Gemeinde, Gemeindepfarrer. Was könnte der sagen? Was könnte die sagen? Ja, man ist innerlich über ganz unfrei. Man hängt am eingebildeten oder tatsächlichen Urteil anderer Menschen. Man hat Angst vor anderen Menschen. Das soll man doch bitte schön nicht von Gottesfurcht reden, solange man noch Menschen mehr fürchtet als Gott. Das habe ich bei Heinrich Kempner gelernt. Ja? Wir leben nicht im Urteil der Menschen, wir leben im Urteil Gottes. Wir sind freie Christenmenschen. Und was Menschen hinter unserem Rücken sagen, ist uns vollständig wurscht. Das betrifft uns gar nicht. Ja? Natürlich müssen wir immer hören, wenn jemand berechtigte Anliegen hat, dass wir da auch selbstkritisch bleiben. Aber wir sollen in unserer inneren Gewissenslage uns letztlich nicht nach Menschen, sondern nach Gott richten. Das ist mit Gottesfurcht gemeint. Und daraus ergibt sich dann ja auch die echte Freiheit, nicht wahr? Wer Gott fürchtet, wird frei von Menschendienerei. Das ist der große Pluspunkt, den Christen tatsächlich erleben und erfahren können. Das wird nicht von heute auf morgen kommen, aber allmählich merkt man, wie frei man wird vom Urteil anderer Menschen. Die Gottesfurcht hat also wirklich eine erhebliche Auswirkung. Sie ist charakterprägend und sie versetzt in große innere Freiheiten. Und da merken Sie, was das für ein Programm ist, das der Hiob hier vorgelebt hat. Fromm und gottesfürchtig. Und wenn wir jetzt die Gottesfurcht nochmal anhand der ersten Gesetzestafel uns vergegenwärtigen wollen, dann kommt so ein richtiger Kreis zustande, der uns diese vollkommene christliche Freiheit zeigt. Wobei ich mir angewöhnt habe, obwohl ich ein überzeugter Lutheraner bin, in der Zählung der Gebote Gottes doch den alttestamentlichen Weg zu beschreiten. Also, Sie wissen ja, dass es einen Unterschied gibt zwischen der alttestamentlichen und der lutherischen Zählung der Gebote. Ja, ich habe mir angewöhnt, die zweite Gesetzestafel zu beginnen mit dem Gebot, du sollst nicht töten. Ja, das ist das Leitgebot, sechstes Gebot. Und das fünfte Gebot ist für mich, so wie es auch im Alten Testament steht, das Gebot, die Eltern zu ehren. Sie wissen ja, wie der Unterschied zustande gekommen ist. Ja, Luther hat das ursprüngliche zweite Gebot sozusagen herausgenommen, das also den Bilderdienst verboten hat, du sollst hier kein Bildnis machen, weil er sagte, dieses Gebot brauchen wir als Christen nicht mehr, denn Gott hat sich selbst abbildbar gemacht. Er ist ja Mensch geworden in Jesus Christus und deswegen brauchen wir kein Bilderverbot mehr. Gott selbst hat sozusagen das Gebot überholt. Das war seine Auslegung, die kann man natürlich stehen lassen, die ist genial, aber ich glaube trotzdem, dass sie nicht richtig ist. Ja, dass wir als Christen auch uns vor jeglichem Bildnismachen zu hüten haben. Ja. Das ist aber jetzt ein eigenes Thema. Nur damit Sie hier verstehen, wie ich den Aufbau der Gebote meine. Die erste Tafel führt uns also in die ganze Frömmigkeit, in die ganze Gottesfurcht hinein. Zum Thema Gottesfurcht könnte ich Ihnen natürlich auch noch manche Beispiele erzählen. Mir steht gerade vor Augen der Helmut James Graf von Moltke, der da vor Freisler stand, weil er eben in diesen Verschwörerkreis mit hineingeraten war, weil er sein Gut in Kreisau zur Verfügung gestellt hat für solche Treffen, wo dann eben über den Widerstand gegen Hitler nachgedacht wurde. Und er wurde ja dann mit des Hochverrats angeklagt. Und der Freisler hatte ja sonst vor niemandem Respekt. Der hat ja alle angebrüllt. Vor Moltke hat er Respekt gehabt. Und Moltke war einer der wenigen, die ihm souverän widerstanden haben. Ja? Und da konnte sich der Freisler aufregen, wie er wollte. Wissen Sie nicht, dass unser Führer ja der einzige Marschbefehl für unser Leben ist und in dieser angespannten Kriegsstunde jede deutsche Seele nur auf das Wort des Führers zu hören hat? Und da hat der Moltke geantwortet: Ich habe einen anderen Führer und dieser Führer heißt Jesus Christus. Ja, und da war der Moltke platt. Ja, der konnte nur noch stammeln und konnte Moltke verfluchen, aber er hat ihn geachtet und stehen lassen. Sehr interessant, wenn man die Briefe Moltkes an seine Frau liest, die er da aus dem Gefängnis geschrieben hat. Also das war ein Mensch, der ist auch in den letzten Jahren seines Lebens, bevor er hingerichtet wurde, wirklich zu einer großen Gottesfurcht innerlich herangereift. Und die hat ihn unabhängig gemacht von der Menschenfurcht. So, nun wollen wir uns aber noch einer kleinen Bemerkung zuwenden. Und diese kleine Bemerkung finden Sie in Vers 5. Diese kleine Bemerkung, die manchmal übersehen wird, gehört aber unbedingt zur vollen Charakteristik Hiobs dazu. Und diese kleine Bemerkung finden Sie ganz am Schluss und sie besteht aus vier Wörtern. So tat Hiob alle Zeit. Und das gehört unbedingt zur Charakteristik Hiobs dazu. Man muss natürlich hier den Zusammenhang erstmal sich nochmal vor Augen halten, dass er für seine Kinder Opfer brachte und daran dachte, dass sie eventuell bei ihren Festen gesündigt haben könnten und vielleicht sogar Gott abgesagt haben könnten in ihrem Herzen. Und dann hat er also für sie Opfer gebracht. Ja, nun heißt es, so tat Hiob alle Zeit. Und das ist das entscheidende Stichwort, denke ich, sowohl für die wahre Frömmigkeit als auch für die wahre Liebe, dass sie eben ungeteilt und auch zeitlich in jeglicher Lebenslage genau so ungeteilt bleibt. Und das finde ich beachtlich. Denn im Allgemeinen fällt uns der Glaube leichter, wenn wir guter Dinge sind. Ja? Wenn wir Gebetserhörungen erfahren, wenn wir die Liebe Gottes durch die Vermittlung anderer Menschen erfahren. Ja? Wenn wir ja, äußerlich, innerlich in einem Wohlbefinden stehen, dann fällt uns der Glaube leichter. Dann ist auch die Dankbarkeit vorhanden, sollte zumindest vorhanden sein. Wenn allerdings die Wolken trübe und schwer werden, ja, und wenn die Krankheiten uns drücken oder Schmerzen plagen, oder wenn keine Gebetserhörungen festzustellen sind, oder wenn wir durch Krisen hindurchgehen müssen, familiäre Art, oder die Kinder ja, ihre eigenen Wege gehen, sich von den Eltern lossagen, oder was weiß ich, für Nöte über uns kommen, dann sieht es oft doch mit dem Glauben etwas bescheidener aus. Und hier tritt uns ein Menschsein entgegen. Ein Mensch, der allezeit Gott die Ehre gab. Das kommt ja dann auch in seinen Antworten gegenüber seiner Frau zum Ausdruck. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Vers 21 im ersten Kapitel. Oder in Kapitel 2, Vers 10, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Also hier tritt uns dieses ungeteilte, fromme Wesen entgegen. Er nimmt das Gute aus Gottes Hand, er nimmt das Schlechte aus Gottes Hand. Und beide Male gibt er Gott die Ehre. Und das Gleiche finden Sie auch im Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob Ihnen da jetzt vielleicht eine Stelle vor Augen steht. Ich denke an den Paulus, der das ja auch so wunderbar zum Ausdruck gebracht hat. In Philipperbrief, Kapitel 4. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Ich kann beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mir die Kraft dazu verleiht. Also der Mann konnte im Überfluss leben und hat sich darüber gefreut. Er konnte auch im Mangel leben und hat Gott da auch die Ehre gegeben. Kapitel 4, Vers 12 im Philipperbrief. Da finden Sie die gleiche ungeteilte Herzenshaltung. Und das finde ich ganz klasse, dass so ein Menschsein möglich ist, dass uns Gott in diesem Hiob ja, ein wirkliches Leitbild, ein Vorbild geschenkt hat. Und wenn ich das nochmal zum Schluss erwähnen darf, dass Gott keine Lieblingskinder hat, sondern das, was er in diesen Hiob hineingelegt hat, durch Christus uns real im vollen Sinn, im vollen Ausmaß auch anbietet, dann kann eigentlich das Herz nur jubilieren. Ja? Dass wir im Grunde genauso begnadet, genauso bevollmächtigt, genauso geführt, genauso gesegnet werden sollen und dürfen, wie es bei dem Hiob der Fall war. Das finde ich schon eine wundervolle und außerordentliche Aussicht.